Stimmen der Biodiversität. Der Podcast zu biologischer Vielfalt mit Insektenforscher Thomas Hören.
So, eine neue Folge von Stimmen der Biodiversität. Diesmal mit einem gescheiterten Wiesentprojekt, wilden Weiden und der Veilchenschnecke. Ich möchte euch erstmal ganz herzlich danken für eure Rückmeldungen zu den letzten Folgen. Das freut mich sehr, dass die so gut angenommen werden. Insbesondere auch die Folge 6, Wer kommuniziert nun richtig, wo ich drauf eingegangen bin, wie letztlich die Kommunikation im Naturschutz ganz unterschiedlich wahrgenommen wird und es teilweise Menschen gibt, die der Ansicht sind, dass es eine strategische Kommunikation braucht, um andere Leute wirklich ins Boot holen zu können und eben andere Menschen, die eine wahrhaftige Kommunikation verfolgen. Und gleichzeitig haben wir so ein bisschen über diesen Begriff Biodiversität gesprochen. Und ob der nicht langsam ein bisschen den Begriff Natur ersetzt, weil mir das zumindest so ein bisschen vorkam. Und obwohl die Audioqualität so schlecht war, in Spanien mit suboptimalen Bedingungen auf der Recherchereise, habt ihr trotzdem diese Folge sehr viel angehört und habt viel dazu kommentiert. Und dafür ganz herzlichen Dank. Ich habe mir jetzt auch nochmal die Mühen gemacht und habe diese Folge nochmal bereinigt und setze sie online, sodass die Audioqualität von dieser Spur ein klein bisschen besser wird als die, die ihr da ertragen musstet. Aber seht es mir nach, unterwegs lässt sich leider nicht immer alles organisieren. Vor allem, wenn man von Datenvolumen vom Smartphone oder irgendwas anderem leben muss und keinen guten Empfang hat. Aber das Ganze hat geklappt und ich danke euch ganz herzlich. Und auch zu der letzten Folge mit meinem Kollegen Dr. Martin Sorg, da gab es Rückmeldungen. Da ging es um die Anwendungsdaten von Pestiziden und Co., also Pflanzenbehandlungsmittel, die seit dem 01.01.2026 offengelegt werden müssen für Dritte. Hört gerne da nochmal rein, ich erläutere in dieser Folge auf jeden Fall, worum es ging. Und dort hat auf Spotify Ina kommentiert und das möchte ich nochmal kurz vorlesen und da kurz drauf eingehen. Ina hat kommentiert, ich glaube, dass es einfach bessere Vermittlung benötigt. Klare Aussagen an die Politik, keine wissenschaftlichen Reden, sondern bessere Einflussnahme. Es muss jeder sofort verstehen. Rhetorik sollte in jedem Fach in der Uni gelehrt werden. Ich denke, das war irgendwo auch ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl vielleicht an diese Folge beim letzten Mal mit meinem Kollegen Martin, weil die natürlich ein relativ wissenschaftlicher Talk war, denn ich habe einfach mit Martin einen sehr langjährigen und erfahrenen Wissenschaftler gehabt, der jetzt nicht der große Kommunikator ist, aber fachlich wirklich top und deswegen haben wir uns zu diesem Thema unterhalten und ich sehe das Ganze auch. Ich sehe zwar nicht, dass es zwingend Rhetorik sein muss vielleicht, also dass man Ziele damit erreichen muss, weil WissenschaftlerInnen vielleicht gar nicht solche Ziele verfolgen sollten, aber es ist zumindest so, dass man wirklich viel verständlicher kommunizieren muss, das ist schon ganz klar. Eine Sache, die aber natürlich nicht so ganz deutlich wird, wenn wir uns darüber unterhalten in einem Podcast, ist, dass aus der Wissenschaft auch sehr viel Wissen, Politikberatung stattfindet. Also das heißt, sehr viele Dinge, die wir tun, die machen wir eben auch beratend für die unterschiedlichsten Personen in der Politik. Und das ist dann eigentlich die Ebene, die eben auch Menschen dort erreicht. Also das kann beispielsweise so aussehen, dass man um Stellungnahmen gebeten wird und ordnet dann einzelne Sachverhalte ein. Und manchmal sind es einfach nur Anrufe von Personen, die man aus den letzten Jahren kennt, die eine kurze Einordnung sich wünschen. Man wird manchmal vielleicht als sachkundige Person eingeladen, um Sachverhalte dann beispielsweise in unterschiedlichen Ebenen der Verwaltung eben auch mal vorzustellen. Das können zum Beispiel Vorträge im Landtag sein und dann sind es eben auch wirklich sehr diskrete Direktkontakte. Und dort findet natürlich auch ein solcher Austausch statt. Und darüber hinaus gibt es auch sowas wie Policy-Briefe, also das heißt, wo eigentlich sehr klar Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, also Interpretationen von den wissenschaftlichen Messdaten für die Politik. Und das gibt es auch bei uns sehr regelmäßig in den Forschungsprojekten. Also die Kommunikation in Richtung Politik, die funktioniert meines Erachtens eigentlich relativ gut. Das, was natürlich ausbaufähig ist, ist dann, wenn ja im Prinzip Leute aus der Wissenschaft miteinander kommunizieren, um das Leuten zugänglich zu machen. Und da würde ich auf jeden Fall auch den Punkt sehen, dass ich das mal mitnehme und vielleicht auch beim nächsten Gespräch mit Martin, denn die wird es zwischendurch auf jeden Fall immer wieder mal geben, an Ina denke in der Form, dass wir ein kleines bisschen mehr ausholen und ich Martin vielleicht zwischendurch auch mal ausbremse und wir nochmal so von der Pike auf jeweils erklären, worum es da genau gerade geht. Weil ich denke mal, das Ganze macht das Ganze nur besser. Deswegen ganz herzlichen Dank auch hier für den Hinweis und ich würde jetzt erstmal reinstarten in das erste Thema und das ist ein News-Thema. Und zwar gab es eigentlich jetzt gerade eine Situation, die ich in den Nachrichten mitbekommen hatte, und zwar ging es um die Wisente in Nordrhein-Westfalen. Da wurde eigentlich jetzt die Tage nur mitgeteilt. Gestern war das so eine Meldung, dass der NRW-Umweltminister mehr Wisente vom Rothaarsteig in den Kaukasus schicken möchte. Also das heißt, das war so gesehen die Meldung. Und ich hatte mir dann nochmal angeschaut, was war das denn nochmal für ein Projekt und warum landen diese Wisente nun im Kaukasus? Um ein bisschen einzuordnen, also der Wisent oder auch seltener quasi europäischer Bison genannt, das ist ja momentan eine große europäische Rinderart ursprünglich, die aber nur noch als Hybrid vorliegt. Also heute hat man drei unterschiedliche Zuchtlinien. Und das ist eben ein Hybrid zwischen dem aus dem ursprünglichen europäischen Bison Bos bonasus und dem Bergwisent Bos caucasicus. Der Artstatus von diesen beiden Arten ist manchmal so ein bisschen umstritten gewesen, ist das glaube ich auch bis heute noch. Also zwischendurch gibt es auch einzelne Menschen in der Taxonomie, die das als Unterart jeweils betrachten. Aber die Tiere, die heute vorliegen, das sind eben drei Zuchtlinien aus diesen beiden Arten. Und Art, die hat es jetzt eigentlich so in den vergangenen Jahren geschafft, so ein wirkliches Comeback in Europa zu feiern. Und das Ganze sah eben auch 2013 in Nordrhein-Westfalen im Rothaargebirge so aus. Denn das war die erste, angestrebte Auswilderung in Deutschland und auch in Westeuropa von den Wisenten. Das heißt, 2013 sind die ersten Tiere dann letztlich in diesem Fall von einer Flachland-Kaukasus-Zuchtlinie ausgesetzt worden. Und sie haben relativ schnell unterschiedliche Bereiche dort besiedeln können. Und die Herde hat schon relativ schnell auch in freier Wildbahn zwei Jungtiere bekommen. Also auch das war schon ein absoluter positiver Beitrag in den Nachrichten damals, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und das war insgesamt eine sehr schöne Geschichte. Im Laufe der letzten Jahre gab es dann allerdings immer wieder Schlagzeilen, die nicht so gut klangen. Und zwar, weil es zunehmend Schwierigkeiten gab bei diesem Projekt. Und das lag daran, dass eigentlich die Tiere in unterschiedlicher Form, während sie dort einfach gelebt haben, natürlich auch ein paar Eindrücke in der Landschaft hinterlassen hatten. Und das sind dann beispielsweise geschälte Baumrinden gewesen. Also das heißt, Bäume wurden im Winterhalbjahr entrindet, indem die Tiere das quasi gefressen haben. Dann gab es unterschiedliche Verkehrsunfälle, es gab Blechschäden und so weiter und so fort. Also das, was dann passieren kann, wenn solche großen Tiere in einer Landschaft wieder unterwegs sind. Und dann war es eigentlich so, dass 2021Waldbesitzer dort auch in einem Gerichtsurteil Recht bekommen haben, weil letztlich dort über mehrere Jahre hinweg Rotbuchen durch eben dieses Schälen der Rinde abgestorben sind und sie das eingeklagt haben, weil sie letztlich damit nicht einverstanden waren. Und es gab immer wieder weitere kleine Konfliktfälle. Und letztlich hat das auch dazu geführt, also diese ganzen unterschiedlichen Einzelinteressen und diese ganzen Klagen, die dort eingingen, dass die Wisente im Jahr 2024 alle zusammengeführt und eingegattert worden sind. Also das heißt, der Traum von dem wilden Wiesentbereich, in dem die Tiere wirklich frei in der Gegend rumlaufen, der hat so knapp 10 Jahre angehalten und wurde dann eigentlich beendet. Im vergangenen Jahr ist ein sehr schöner Artikel in der Taz erschienen, der das Ganze ein wenig einordnet. Den verlinke ich euch auf jeden Fall auch mal. Das war Wisente in Deutschland, Riesen hinter Gittern. In Nordrhein-Westfalen lebt eine Herde Wisente. Anfangs dürften sie sich frei bewegen, doch dann störten sie die Waldbauern und wurden eingesperrt. Dieser Artikel, der ordnet eigentlich das Ganze sehr schön ein. Journalistin, in diesem Fall Heike Holdinghausen, die hat hierfür wirklich sehr schön recherchiert, sich mit vielen Leuten unterhalten und ich finde diesen Artikel auf jeden Fall sehr lesenswert. Den packe ich euch in die Shownotes und letztlich war es so, dass diese Tiere, die seitdem eigentlich in einem Managementgehege sich befinden, ich glaube, sie sind noch einmal umgezogen in diesem Zeitraum, die haben jetzt eben Teile dieser Herde verloren und diese Tiere wurden eben in andere Bereiche gebracht und das wird wahrscheinlich mit den anderen Wisenten im Laufe der Zeit dort auch passieren. Also eine Geschichte, die ein wenig endete daran, dass eigentlich ja sehr viele Hürden natürlich in der Praxis dann plötzlich da sind, wenn Tiere wieder durch die Landschaft laufen, weil die Akzeptanz auch einfach da sein muss. Und das ist relativ schwierig scheinbar. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall euch mal kurz mitteilen wollte, weil ich das recht spannend fand. Ich verlinke euch auf jeden Fall die unterschiedlichen Artikel zu dem Thema und kann auch den Wikipedia-Artikel eigentlich dazu empfehlen, weil ganz schön die Historie referenzbasiert durchgearbeitet worden ist. Also es gab immer wieder auch bei den einzelnen Projekten zum Start hin über den Informationsdienst Wissenschaft. Wisente sind bereit für die Freisetzung im Jahr 2013. Jeweils unterschiedliche Schlagzeilen und Meldungen, über die man das sehr schön nachvollziehen kann. Ja, warum ist das Ganze nun so traurig, dass dieses Projekt endete? Zum einen ist es natürlich irgendwo auch ein Vorzeigeprojekt gewesen für einen solchen Artenschutzansatz, wo man eben versucht, Megaherbivoren wieder zurück in die Landschaft zu bringen. Und das spielt insbesondere im Naturschutz aktuell auch eine relativ große Rolle. Denn man hat einfach die Situation, dass man mit der extensiven Beweidung momentan ein Werkzeug im Naturschutz hat, also so eine sehr schonende Beweidungsform mit wenigen Tieren in der Landschaft. Das ist dabei auch ein wichtiger Schlüsseleffekt, der notwendig ist, um eben diese Positiveffekte zu erzielen. Es gibt nämlich, und das nur am Rande betrachtet, insgesamt auch sehr große Negativauswirkungen durch die Haltung von im Prinzip Tieren auf Weiden. Also das heißt, weltweit gibt es auch Studien, die sich die Effekte angesehen hat und die Effekte sind nicht durchweg positiv, sondern es hängt eben sehr stark davon ab, wie das Ganze im Detail aussieht. Und es ist so, dass die extensive, also schonende Beweidung von Flächen mit wenigen Tieren in kleinen Familienverbänden bei Rindern beispielsweise enorm positive Effekte haben kann. Also da gibt es auch sehr viele Studien mittlerweile aus Deutschland, die sich einzelne Organismengruppen angucken. Das sind manchmal Vorher-Nachher-Vergleiche. Manchmal sind es aber eben auch ganz direkte Flächenvergleiche, wo man dann sieht, was passiert, wenn man auf der einen Fläche beweidet und was passiert, wenn man die andere Fläche im Prinzip so lässt, wie sie gerade aussieht. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich so, dass man immer hofft, dass möglichst viele solche Projekte entstehen, wo die Tiere nicht einer primären Nutzung unterliegen, sondern die primäre Leistung von diesen Organismen mit ihrem Leben vor Ort dann natürlich einfach erstmal ist, dass ein Naturschutz auf dieser Fläche betrieben wird. Und die Tiere formen eben sehr stark Landschaften und auch unterschiedliche Vegetationsbilder, also das heißt, wie die Vegetation dort zusammengesetzt sind, wie die Pflanzengesellschaften aussehen, das ist maßgeblich beeinflusst von diesen großen Tieren. Und das geht eben auch zurück so ein wenig auf die Megaherbivoren-Hypothese. Und die Megaherbivoren-Hypothese ist mittlerweile in der Ökologie eigentlich ein relativ lang diskutierter Bestandteil und auch sehr, sehr stark diskutiert. Und da geht es eigentlich darum, dass große Pflanzenfresser weltweit maßgebliche, entscheidende Einflüsse haben auf die potenziell natürliche Vegetation vor Ort und eben auch auf die Strukturen in der Landschaft. Also das heißt, sie prägen im Prinzip die Landschaften, in denen sie leben. Und gleichzeitig ist es so, dass da wird sehr viel gestritten, auch nach wie vor noch, aber in unterschiedlichen Fachbereichen, das ist ja auch wichtig, dass eben auch ein wenig der Ursprungsgedanke ist, dass auch mitteleuropäische Lebensräume nicht vollständig bewaldet waren, wie der Sachstand vor vielen Jahren eigentlich war und auch bis heute an vielen Lehrstühlen an Universitäten zum Beispiel noch gelehrt wird. Also das heißt, dass man im Wesentlichen wirklich Buchenwald als primäres Landschaftsbild hat und das geschlossener Buchenwald wäre, sondern es ist so, dass viele Studien an unterschiedlichen Stellen auf lückige Situationen hingewiesen haben, die eben auch durch solche großen Pflanzenfresser geprägt worden sind. Und dazu gibt es alle möglichen fossilen Funde, die ausgewertet worden sind und immer wieder neu veröffentlicht worden sind und gleichzeitig auch die Bindung an den Menschen. Also das heißt, dass Menschen in Europa eben auch eigentlich eine Kultur sind, die mit Rindern groß geworden sind. Also das heißt, die Tierwirtschaft mit Rindern hat immer eine bedeutende Rolle in den Kulturen gespielt und dementsprechend müssen Waldsituationen in der Vergangenheit eben auch sehr stark lückig gewesen sein. Und das schlussfolgern eben ja mittlerweile eine ganze Reihe auch von Einzelstudien, die unterschiedliche Aspekte sich angesehen haben. Und das Problem grundsätzlich ist aber natürlich, dass wir nicht in die Vergangenheit schauen können, wie wir uns das eigentlich vorstellen müssten, damit das wirklich funktioniert und wir sicher sind. Und deswegen bleiben solche Ansätze eben Hypothesen, die man erstmal jetzt gar nicht in der Form konkret testen kann, sodass man wirkliche Gewissheit hat. Dennoch ist es so, dass man sehr, sehr stark positive Effekte, wie jetzt eingehend schon gesagt habe, durch diese Beweidung mit Megaherbivoren eigentlich hat in der Landschaft. Und das ist etwas, was man ja in sehr, sehr vielen Fällen jetzt gerade auch verfolgt. Also es gibt ganz unterschiedliche Projekte und dazu möchte ich eigentlich auch heute nur einmal kurz vorstellen und auch empfehlen, dass man sich das mal anschaut. Den Verein Naturnahe Weidelandschaften e.V. Da verlinke ich auf jeden Fall die Homepage einmal. Und sie selbst schreiben letztlich über sich: Naturnahe Beweidung, der Schlüssel für unsere Biodiversität. Der Verein Naturnahe Weidelandschaften setzt sich dafür ein, die großflächige und extensive Beweidung, zum Beispiel in Form von wilden Weiden, als zentrale Strategie für den Schutz von Natur und Landschaft wieder in Politik und Gesellschaft zu verankern. Wofür wir uns einsetzen: Förderung der großflächigen und extensiven Beweidung, vor allem mit großen Huftieren als Strategie für den erfolgreichen Naturschutz, Verbreitung des Wissens über die herausragende Bedeutung der naturnahen Beweidung für den Erhalt der biologischen Vielfalt und der landschaftsbildprägenden pastoralen Elemente sowie das Naturerleben, die Erhaltung von Renaturierung und Renaturierung historischer Weidelandschaften sowie die Neuschaffung naturnaher Weidelandschaften. Und dann gibt es letztlich hier noch ein paar weitere Punkte, die aufgelistet werden. Und das Ganze ist sehr interessant, denn dort wird ein sehr vielfältiges Vortragsprogramm angeboten. Und man kann sich im Prinzip diese Vorträge das letzte Mal, jetzt zum Beispiel am 5.1. steht jetzt hier ein Vortrag von Professor Dr. Johannes Isselstein von der Universität in Göttingen. Wie kann die konventionelle Weidewirtschaft naturnah werden zum Beispiel? Also da jemand wirklich, der auch zur konventionellen Beweidung forscht, aber auch Professorin Dr. Sabine Tischew von der Hochschule Anhalt, die ich selbst auch schon kennenlernen dürfte. Die zeigt Effekte ganzjähriger Beweidung auf verschiedene Organismengruppen in der Oranienbaumer Heide. Und diese Vorträge, die sind in vielen Fällen auch auf YouTube hochgeladen. Und dort kann man eben auch noch mehr erfahren zu eben genau diesen Aspekten. Und ich kann das Ganze wirklich nur empfehlen, sich das auch mal anzuschauen, weil dort auch interessante Dinge verfolgt werden. Gleichzeitig gibt es auch ja unterschiedliche Projekte, die ich persönlich jetzt eben auch aktuell mit betreue, in denen ich mir unterschiedliche ja Diversitätsmaße eigentlich anschaue bei Insekten und Käfern, weil nach wie vor wir noch auf der Suche sind nach Standorten, wo die Biomasse von Insekten eben auch mal wieder zunimmt, also wo man eben so positiv Effekte messen kann. Und bislang gelingt das allerdings noch nicht. Und da haben wir jetzt aber noch weiterhin Ansätze, wo wir uns eben auch mal anschauen, wie sieht das jetzt mit unterschiedlichen Beweidungsprojekten wieder aus. Es gibt insgesamt sehr viel Diskussion dann eigentlich darin. Also es ist natürlich praktisch immer sehr schwierig, Menschen zu finden, die zum einen so eine schonende Beweidung durchführen, also wenige Tiere betreuen und das Ganze wirklich auch mit dem Fokus auf den Naturschutz betreiben und die Tiere dann auch einfach mal machen lässt. Und gleichzeitig gibt es eben auch da sehr viele unterschiedliche Thesen, wo man sieht, dass die Kulturlandschaft, wie sie von Menschen jetzt in jüngerer Zeit geprägt worden ist, also beispielsweise auch durch die Beweidung mit Schafen, die hier eigentlich nicht heimisch sind ursprünglich, sondern eben auch aus dem asiatischen Raum stammen, dass das eben keine optimale Beweidungssituation ist für Flächen, die man sich im Prinzip hier vorstellt. Und das wird eigentlich bislang nur anekdotisch unterstützt mit so gewissen Theorien. Also das heißt, dass Schafe eigentlich ein ganz anderes Fraßverhalten haben als das, was für die Lebensräume hier typisch ist. Denn dort wird sehr flach abgefressen und viele Schafe auf einer Fläche können also dort auch wirklich maßgeblich diese ganze Vegetation so stark runterdrücken, dass eigentlich auch Negativeffekte für einzelne Arten zumindest diskutiert werden. Das sind beispielsweise auch einzelne Schmetterlingsarten, bei denen man sich dann vorstellen kann, dass die Raupen zu dem Zeitpunkt, an dem sie sich an diesen Pflanzen befinden, im Anschluss eben auch keine Nahrung mehr finden, während die Situation bei der Beweidung durch Rinder etwa oder auch durch Pferde in einer lückigen Situation stattfindet und gleichzeitig so ein Mosaik stehen bleibt. Und das ist aber natürlich auch immer eine Frage, wie viele Individuen von diesen einzelnen Arten dann letztlich auf dieser Fläche stehen. Also man hat eben sehr häufig bei der Beweidung mit Schafen den Effekt, dass unter Umständen auch mal 100 oder 300 Schafe auf eine Fläche kommen und dort eine längere Zeit grasen. Und das kann natürlich dazu führen, dass diese Fläche danach mehr oder minder kahl ist. Dann hat man zwar zur Landschaftspflege vielleicht das Bild erreicht, was man eigentlich haben möchte, aber wie es dann lokal aussieht für die Organismen, die auf diesen Flächen leben, die haben es dann vielleicht manchmal sogar genauso schlecht wie unterschiedliche Maatformen das eigentlich als Effekt erreichen würden. Und dann gibt es aber eben auch ein paar Vegetationsbilder und ein paar Naturschutzgebiete, vor allem auch Kalkmagerrasen und sowas, bei denen die Organismen, die als Qualitätsanzeiger genutzt werden, beispielsweise Orchideen, durchaus von diesen Dingen profitieren. Also das heißt, da kann es sein, dass eine intensive Beweidung zu einem Zeitpunkt, bei dem die Orchideen nicht blühen, eben zu positiven Effekten führt, weil sie konkurrenzarm letztlich auf diesen Flächen weiter wachsen können und ja unter der Erde überdauern. Und dieses Überdauern, das kann man sogar auch unterstützen mit Maat. Also das heißt, man sieht, dass man solche Flächen auch mit der Maat, mit dem Mähen pflegen kann und es diesen Orchideen in diesen Landschaften durchaus gemäß der Ziele, die man hat, auch gehen kann. Also das heißt, dass Bestände nicht kleiner werden, dass man Verluste verzeichnet, sondern dass vielleicht sogar lokal einzelne Individuen, einzelne Pflanzen dann wirklich von Jahr zu Jahr mehr an diesen Stellen stehen und so. Es gibt alles solche Beispiele. Und dort nimmt man sowas dann halt als sehr positiv wahr, während wenn man sich dann halt pflanzenfressende Insekten anschaut, die an eine Vielfalt der konkurrenzschwachen Vegetation dort angepasst sind, bei denen kann es dann wirklich sehr schlecht aussehen. Und da ist es so, dass zumindest wenn man mit den Personen spricht, die in den Bereichen forschen und sich auch die unterschiedlichen Arten ansehen, die ja von Beweidung profitieren, die sagen das ganz klar, eigentlich große Huftiere einen sehr, sehr positiven Effekt haben und sehen das insbesondere für Weiden beispielsweise mit Rindern, mit Pferden, mit Eseln, manchmal auch gemischte Konzepte. Und die sehen das sehr kritisch, was diese Dinge angeht. Das Ganze zu vergleichen ist allerdings sehr schwierig und das ist bislang auch noch nicht adäquat gemacht worden. Also ein Studiendesign, wo man dann wirklich sagt, man beweidet Flächen mit diesen unterschiedlichen Methoden in einem Direktvergleich und schaut sich dann Entwicklungen an, das ist also sehr komplex und auch gar nicht so leicht durchzuführen. Und vielleicht führt aber in den nächsten Jahren eigentlich auch als Schlüsselwerkzeug für die Optimierung im Erhalt von biologischer Vielfalt eben auch mal was an Studie dazu, dass man das eben ausprobiert. Ja, dann habe ich noch Zuschriften bekommen, dass ihr euch ein wenig mehr Organismen wünscht, die auch wieder besprochen werden in diesem Podcast-Projekt. Und ihr habt euch darauf bezogen, dass ihr euch immer so gefreut habt über die Art der Woche bei dem früheren Podcast-Projekt Natur 2.0, dem Biodiversitäts-Podcast, den ich gemeinsam mit Professorin Dr. Jana Isanta Navarro von der Universität in Kopenhagen ja eine Weile betrieben hatte, 1,5 Jahre insgesamt. Und das kann ich total nachvollziehen. Und mir geht's eigentlich auch so. Ich wollte ja jetzt erstmal diesen Podcast im Prinzip erstmal ein bisschen entwickeln im Laufe der Zeit. Und da habt ihr natürlich aus der Hörerschaft Mitspracherecht. Also das heißt, ihr könnt mir immer solche Hinweise auch geben, wenn euch Dinge fehlen, wenn ihr euch Dinge wünscht. Und ich versuche eigentlich auch, das Ganze entsprechend zu entwickeln. Und das heißt, das werde ich ab jetzt auch wieder tun. Und zwar mache ich das in einer Kategorie, die ich Artenkenntnis angesagt nenne. Und das ist namensgleich zu einem Hashtag, den ich mal vor vielen Jahren irgendwie auf Instagram genutzt habe, um eigentlich so ein bisschen Artenkenntnis zu vermitteln und zu unterschiedlichen Jahreszeiten dann auch mal zu einzelnen Insektenarten aufzuklären, die man dann finden kann. Und hier möchte ich euch aber dann jetzt bei Artenkenntnis angesagt in diesem Format immer mal so eine Art vorstellen, die mich in den vergangenen Wochen umgetrieben hat, in welcher Form auch immer. Und ich mache den Start heute mit der Veilchenschnecke, Yanthina yanthina, eine Meeresschnecke, die wirklich wunderschön ist. Sie hat den Namen nicht zu Unrecht, denn Veilchenschnecke heißt sie hier aufgrund dieser Farbe. Es ist wirklich ein sehr schöner Farbton, der so mit einem Blau bis Violett sehr intensiv auch sein kann. Der fällt unterschiedlich aus bei diesen Gehäusen. Aber diese Meeresschnecke, die hat eine total spannende Lebensweise. Und ich dürfte sie jetzt an der spanischen Küste beobachten. Und es ist so, dass ich im Aufenthalt bei der Recherchereise leider sehr, sehr schlechtes Wetter hatte, was die Pläne anging, die ich eigentlich hatte. Ich wollte ja ursprünglich auch noch viele endemische Arten fotografieren, eben auch für ein Buchprojekt aktuell. Und die Arten, für die ich da war, die sind weitestgehend ins Wasser gefallen. Also ich konnte durchaus einige Fotos machen, aber es hat über 22 Tage einfach nur geregnet und das teilweise ziemlich heftig. Und da blieb mir irgendwann nicht allzu viel übrig, als einfach an den Strand beispielsweise zum Spazieren zu gehen, der teilweise nicht fern lag, und da habe ich dann eben mir im Regen Muscheln und Schnecken angeguckt und habe mich einfach ein bisschen bewegt und gehofft, dass das besser wird, und habe im Wesentlichen Büroarbeiten eigentlich dort dann doch erledigt, irgendwie im Hotel. Und ich habe aber die Veilchenschnecke beobachten dürfen und das war sehr, sehr spannend. Denn diese Schnecke, die gehörte früher in eine eigene Familie, die Familie der Floßschnecken. Und das zeigt schon so ein bisschen die Eigenschaft, die sie aufweist. Denn diese Schnecke baut sich ein eigenes Floß. Und das macht sie durch den Schneckenschleim, der letztlich mit Gasblasen gefüllt wird und der dann ausgeschieden wird. Und gleichzeitig ist quasi so ein chitinhaltiger Anteil dort drin. Also das heißt, dieses strukturbildende Protein, was eben auch sehr stabil werden kann teilweise. Chitin kennt ihr auch von den Körpern von Insekten beispielsweise, wo das auch sehr, sehr hart werden kann. Also wenn ihr euch jetzt mal so einen Rüsselkäfer oder einen anderen stark gepanzerten Käfer zum Teil vorstellt. Da gibt es bei den Rüsselkäfern wirklich welche, die sehr, sehr hart sind und sehr, sehr dicke Strukturen haben, insbesondere bei den Deckflügeln. Und dieses Strukturprotein, das ist eigentlich eben auch bei ganz vielen unterschiedlichen anderen Organismen ausgeprägt. Und sie macht das eben mit diesem Schneckenschleim und diesen Blasen, die dann so ausgeschieden werden. Und die bilden sich eben zu so einem harten Auftriebsballon, eigentlich aus mehreren kleinen Gaskammer gefüllten Bereichen. Und mit diesem Auftriebsballon wird diese Schnecke an die Wasseroberfläche getrieben. Und dann hat sie dort wirklich einen Blasenfloß. Das heißt, es schaut etwas von diesen Blasen über die Wasseroberfläche und die Schnecke wird so dann eigentlich auch mit dem Wind an der Wasseroberfläche umhergetrieben. Und das macht sie nicht ohne Grund, denn sie ist letztlich ein Beutegreifer, der sich auf unterschiedliche Nahrung stürzt. Und zwar kann das wirklich ganz, ganz viele Organismen treffen. Und eigentlich trifft es wirklich alles, was auf der Wasseroberfläche auf dem Meer unterwegs ist. Und das sind unterschiedliche Nesseltiere und sind gleichzeitig aber auch bis hin zu den Insekten, den Meerwasserläufern, alle möglichen Organismen bekannt, auch unterschiedliche andere Schnecken, an die sie herangeht. Und die frisst sie eben. Und ganz besonders spannend, und das war etwas, was ich beobachtet habe, ist, dass sie eben an die Segelqualle geht. Die Segelqualle ist wiederum ein Nesseltier eben auch, die auch den deutschen Namen St. Peters Schifflein hat. Und es ist so, dass die ebenfalls dieses strukturbildende Protein Chitin nutzt, um ein Segel zu bauen eigentlich, was wirklich auch an der Oberfläche herausschauen kann und wo sie auch vom Wind letztlich über die Meeresoberfläche getrieben wird. Und diese Qualle hat eben die Situation, dass sie dann in dem gleichen Lebensraum unterwegs ist wie diese Schnecke, die Veilchenschnecke. Und die Veilchenschnecke, die frisst einfach von oben, also die kriecht dann auf diese Qualle drauf und frisst diese Qualle auf. Und das macht sie letztlich mit allen möglichen Quallenarten. Also diese Segelqualle war eine Qualle, die ich dort beobachtet habe. Ich habe diese Segelschiffchen dann eigentlich am Strand gefunden. Und obendrauf befanden sich dann eben noch die Veilchenschnecken, die noch Teile von dieser Qualle gefressen haben. Und das, was ihr vielleicht auch kennt, das ist die portugiesische Galeere, eine von den enorm starken Giftquallen eigentlich dann auch, also wo man sagt, das sind Quallen, wo man vorsichtig sein muss. Und es ist eigentlich so, dass das so eine Staatsqualle ist, die eben relativ lange so Tentakeln bekommt und die können wirklich starke Schmerzen und sowas auslösen. Und unter Umständen auch sehr gefährlich sein für Menschen. Also das heißt, das kann wirklich bis hin zum Tode führen irgendwie. Und diese Qualle, die wird auch sehr gerne von dieser Schnecke gefressen. Und ich finde das einfach total spannend, dass diese Schnecke auf der Meeresoberfläche unterwegs ist, weil da einfach nicht so viel an Leben unterwegs ist. Sie findet aber doch was und starke Stürme, wie die ich jetzt in Spanien hatte, die führen eben dazu, dass sie an den Strand gespült wird. Wenn ihr euch diese Veilchenschnecke einmal anschauen könnt, dann verlinke ich euch hier auf jeden Fall, dann verlinke ich euch dafür hier mal den Wikipedia-Artikel. Da seht ihr ein Gehäuse und genauso wie dieses Gehäuse vor schwarzem Hintergrund aus mehreren Ansichten fotografiert ist, genauso farbintensiv und schön sind einfach die Exemplare gewesen, die ich da am Strand gefunden habe. Und vielleicht habt ihr ja schon mal welche gesehen oder könnt beim nächsten Mal darauf achten. Die kommt in allen Ozeanen vor. Also das heißt, wenn ihr am Atlantik seid, könnt ihr sie beispielsweise entdecken, aber auch falls ihr mal am Mittelmeer unterwegs seid. Und sie wird dann eben regelmäßig entweder durch ihr eigenes Blasenfloß oder mit Quallen, an denen sie sich befindet, an den Strand angespült und kann dort entdeckt werden. Das, was ich noch angemerkt hatte, das ist auch recht interessant, aber es ist eigentlich wieder nur spannend für die absoluten Nerds, was jetzt die Systematik angeht. Ich hatte ja gesagt, früher wurde sie zu den Floßschnecken gezählt, zu den Yantinidae, also eine eigene Familie. Und mittlerweile zählt sie zu den Epitoniiden, zu den Wendeltreppen, obwohl sie vollständig anders aussieht. Aber letztlich haben Studien gezeigt, dass das Ganze nur sehr stark angepasste Wendeltreppenarten sind. Ich fand aber diesen Namen Floßschnecken so spannend und so passend, weil genau das sind sie eigentlich. Sie bauen sich diese Blasenflöße und sind damit unterwegs. Und damit, hoffe ich, habt ihr einen Organismus kennengelernt, den ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und wenn ihr sie schon mal gesehen habt, dann erinnert ihr euch vielleicht an diesen intensiven Farbton von diesem Gehäuse, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Ansonsten war es das mit der heutigen Folge. Ich habe jetzt schon einige Folgen vorgeplant mit Gästen für dieses Jahr, auf die ich mich sehr freue. Und ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal bereithalten für ein paar schöne Gespräche zu den unterschiedlichsten Themen. Dort sind auch wieder ein paar Forschungsthemen dabei und ihr bekommt Einblicke in unterschiedliche Fachbereiche. Gleichzeitig freue ich mich, dass ihr bislang am Ball bleibt. Es gab auch eine Nachfrage, wie das aussieht mit dem Biodiversitätsbriefing. Und bei dem Biodiversitätsbriefing waren die Zusprüche erstmal nicht so riesig und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das erstmal einmal im Quartal zu machen. Das heißt, es wird in den nächsten Ausgaben irgendwann nochmal ein Biodiversitätsbriefing für dieses Quartal geben. Und falls der Bedarf im Laufe der Zeit auch mit einer steigenden Hörerschaft ein wenig größer wird, dann würde ich die Taktung dann ein bisschen nach oben ziehen und das häufiger machen. Und aktuell ist es aber so, dass das wirklich ein sehr hoher Aufwand ist und ich das deswegen ein bisschen schiebe auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr diesen Podcast natürlich auf allen Plattformen empfehlen und eine Bewertung dalassen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ich freue mich nach wie vor über eure Unterstützung und diesen Podcast gibt es nur dank euch auf Steady. Vielen Dank und einen guten Tag.